Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Walkthrough, dem Format, bei dem wir hinter die Kulissen und unter die Haube der Spieleentwicklung schauen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch den Wolfgang Walk. Hallo Wolfgang.
Ja, ein Hallo in die Runde.
Und wir haben heute auch, Wolfgang deutet es schon an, mit dem Begriff Runde, wir haben heute einen Gast, einen Expertengast uns eingeladen und das ist der Kai Bodensieg. Hallo Kai.
Hallo, grüße euch.
Kai, du bist Rechtsanwalt, du arbeitest bei einer Berliner Kanzlei, du bist spezialisiert auf Medien- und Internetrecht und ganz besonders auf Computerspielrecht. Habe ich das gut zusammengefasst?
Das hast du sehr gut zusammengefasst, ja, genau. Also ich bin Rechtsanwalt bei der Kanzlei Bremen und von Mörs in Berlin, bin hier Partner am Standort Berlin und bearbeite alles, was mit Computerspielen und Online und Medien im weiteren Sinne zu tun hat.
Okay, bevor jetzt vielleicht der ein oder andere Angst hat, oh Gott, es wird jetzt sehr trocken, rechtlich und so weiter. Nein, nein, keine Angst, denn wir haben uns den Kai aus einem bestimmten Grund eingeladen. Denn der Kai hat vor einiger Zeit mal einen Vortrag gehalten, den ich ganz spannend fand oder den wir ganz spannend fanden, unter dem Titel How Indie is Your Engine? Auf Deutsch so viel wie Wie Indie ist deine Engine? Und dabei ging es darum, dass sich der Kai angeschaut hat von drei großen Engines oder den drei größten, nämlich der Unreal Engine, der Cry Engine und der Unity Engine, die Lizenzierungsmodelle und dabei zu einem Schluss gekommen ist, dass man sich mit einer Engine oder mit der falschen Wahl einer Engine als kleiner oder mittlerer Entwickler durchaus ruinieren kann. So hat es mir zumindest Wolfgang erzählt, der jetzt vielleicht mal kurz übernehmen kann. Und das fand ich spannend und dann habe ich mir gedacht, dann laden wir den Kai doch einfach mal ein und reden mit ihm über ein Thema, das sonst in der Öffentlichkeit überhaupt nicht stattfindet, nämlich wie sind denn diese ganzen Modelle bei den Engines?
Ja, die sind tatsächlich extrem unterschiedlich und je nachdem, was ich gerade vorhabe, kann es sein, dass ein und dieselbe Engine eben genau die Engine meiner Wahl ist oder tatsächlich solche Kosten dann mittelfristig aufhäuft, dass ich mit meinem Spiel in jedem Fall Verlust mache als Entwickler, je nachdem auch, wie die Verträge mit den Publishern dann aussehen. Aber genau das ist eben da, wo der Kai als Fachmann eingestiegen ist und was er in diesem Vortrag ganz hervorragend rausgearbeitet hatte. Und ich erinnere mich, ich höre mir wenige Vorträge an, normalerweise auf so Entwicklerkonferenzen. Den hatte ich mir angehört und ich saß da mit offenem Mund und dachte, wow, wenn man da die falsche Wahl trifft, dann kann man sich eigentlich fast nur noch erschießen. Kai, wie siehst du das? Ist das heute immer noch so?
Also wir haben den Vortrag ja seinerzeit, Wolfgang hat mir damals ja auch dabei geholfen, mal so ein bisschen die Kalkulationen realistisch zu gestalten, den Vortrag auf der Respawn seinerzeit gehalten und das ist jetzt auch schon 2 Jahre her und es hat sich doch einiges an den Lizenzmodellen der Engine Publisher getan, trotzdem mit der falschen Wahl, der falschen Engine und des falschen Lizenzmodells sieht es auch heute noch so aus, dass man zumindest mit weniger Geld in der Tasche rauskommen kann, als man reingegangen ist.
Dann fangen wir doch vielleicht einfach mal an. Ich habe ja schon erwähnt, welche drei Engines du dir angeguckt hast. Du hast jetzt deine Zahlen nochmal ein bisschen geupdatet. Was wäre denn jetzt so? Man sieht ja relativ häufig, oder fangen wir so rum an, man sieht ja relativ häufig, dass Indie-Studios zum Beispiel auf die Unity-Engine setzen. Die gilt ja allgemeinhin als eine sehr günstige Engine. Dann gibt es noch die Cry-Engine und die Unreal-Engine. Und insbesondere in der Unreal-Engine kommen jetzt gefühlt, insbesondere auch bei Steam, sehr viele Indie-Projekte raus, weil die ja ein Royalty-Based-Modell hat und erstmal gar nichts kostet. Was wäre denn jetzt so als Einstiegsfrage die ideale Engine für einen Indie oder für einen kleinen oder mittleren Entwickler? Kann man das sagen?
Ja klar, ich gebe dir die Antwort, die ich dir als Anwalt zu allen Themen gebe, das kommt drauf an. Ja. Auf keinen Fall immer zu definitiv antworten. Nein, das kommt tatsächlich darauf an, was für ein Projekt du hast. Es kommt darauf an, ob du ein Projekt hast, was konsolenbasiert ist, ob es ein Projekt ist, was PC-basiert ist, mobile-basiert ist. Es hängt von deiner Teamgröße ab. Es hängt von der Dauer der Entwicklung ab. Das sind alles Faktoren, die da reinspielen, weil wir inzwischen 3 extrem unterschiedliche Lizenzmodelle haben. Eins wird man aber sagen können, zumindest vom Lizenzmodell her, hat jetzt, anders als noch vor 2 Jahren, Crytek die Nase vorn.
Aha, was ist da passiert?
Also wie gesagt, wir gucken uns, also wir, das heißt Wolfgang und ich, wir haben uns jetzt nur die Lizenzierung angeschaut. Das heißt, wir haben uns nicht angeschaut, wie einfach oder kompliziert die Entwicklung auf der Engine ist. Das ist natürlich ein technischer Bestandteil, den man selber nochmal einwerten muss. Aber bei der CryEngine hat sich in den letzten 2 Jahren etwas sehr Monumentales ergeben. Die CryEngine hat nämlich das Ganze quelloffen gestellt und ist kostenlos verfügbar. Komplett kostenlos. Das Einzige, wofür ich bezahlen muss bei der CryEngine, ist, wenn ich Support haben will. Ja, also wenn ich Support von Crytek haben will, wenn ich da zum Beispiel einen dedizierten Producer für das Projekt haben will, der mir hilft, wenn ich da bestimmte Features umgesetzt haben will, wenn ich Hilfe haben will, den Quellcode zu verändern, dann muss ich bezahlen. Und da gibt es auch verschiedene Modelle, je nachdem, was für Reaktionszeiten ich haben will. Aber wenn ich einfach nur entwickeln will, ist es jetzt so, dass die CryEngine in der aktuellen Version kostenlos ist.
Wenn du jetzt sagst, es gibt verschiedene Modelle, wenn ich den Support haben will, über was reden wir da in etwa?
Ja, warte mal, das kann ich gleich mal sagen. Also das variiert je nachdem, wie schnell ich den Support haben will. Ich sag mal, eine Basismitgliedschaft bei Support ist ab 50 Euro pro Monat pro Arbeitsplatz zu haben. Also pro Entwickler, der auf der Engine arbeitet. Und der Premium-Support ist ab 150 Euro monatlich zu haben. Ja, und beim Premium-Support habe ich dann solche Dinge dabei wie Kick-Off-Meetings. Das heißt, wir haben Leute bei Crytek, die das Projekt permanent begleiten. Wir haben einen dedizierten Account-Manager, der mit dabei ist. Wir haben Consulting-Services. Da gibt es Themen wie schnellere Reaktionszeiten, inkludierte Servicestunden pro Monat, all solche Geschichten.
Jetzt ist das eine Sache, die natürlich ziemlich ins Geld gehen kann, das ist ganz klar. Wenn ich also, was weiß ich nicht, 12, 15 Leute an so Rechnern sitzen habe bei einem mittleren Projekt, komme ich auf knapp im Zweifelsfalle 10.000 Euro im Monat, ganz schnell. Nee, Quatsch, jetzt habe ich, Moment, 150 war es im Monat, ne? Premium.
Jo.
Ja, 150, also mal 15 Leute. Also ich komme auf etwa 2.000 Euro im Monat. Das ist natürlich ein Haufen Geld. Das ist ganz klar, 24.000 Euro im Jahr über eine Entwicklungszeit von 18 Monaten sind das 36.000 Euro, die muss ich auftreiben. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sehen, dass man natürlich durch Fehler und das, wir reden hier von einer hochkomplexen Software. Wir reden ja nicht von irgendwie 250 Zeilen Code, die ich nach wenigen Tagen komplett analysiert habe, sondern es ist ja eine hochkomplexe Software. Und da kann ich sehr schnell sehr viel Zeit verplempern, indem ich nach irgendwelchen Sachen suche. Und 36.000 Euro, das ist ein halbes Jahresgehalt von einem Mitarbeiter. Wenn aber mein ganzes Team stillsteht, von 12 Mitarbeitern, dann ist das nach 2 Wochen weg. Und über 18 Monate 2 Wochen zu verlieren mit einer Engine, die man nicht kennt, das ist schnell passiert. Insofern sind das jetzt Sachen, die sind durchaus preiswert. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sehen, was kosten andere Engines, die eventuell diesen Support mit drin haben und über eine andere Lizenzstruktur verfügen, über eine andere Verwendung der Gelder oder Aufbringung von Geldern, andere Bedingungen an der Stelle.
Gut, dass du das Thema aufbringst, Wolfgang. Das wollte ich auch schon immer mal sagen. Genau das haben wir uns natürlich auch angeguckt, wie es denn ist mit dem Support bei den beiden anderen Engines. Und da ist der Support in der Lizenz-Fee nicht enthalten. Das heißt, Support muss auch da getrennt, gesondert gekauft werden zu einzeln zu verhandelnden Konditionen. Also da gab es jetzt keine festen Listenpreise für bestimmte Supportleistungen. Beide Hersteller bieten natürlich Foren an, wo man sich mit anderen Usern austauschen kann, haben natürlich auch Shops, wo fertige Module und Lösungen zu haben sind. Aber Support hast du auch bei Epic und bei Unity nicht in der Lizenzgebühr enthalten. Insofern kommt das dazu. Und wie viel das dann ist, das wissen wir nicht.
Genau, also da müsste man sich dann schlau machen als Entwickler und müsste mal anrufen und sagen, wie sieht das eigentlich bei euch aus? Das ist dann vielleicht nicht pro Arbeitsplatz, dann sagen die ja vielleicht, ja, was weiß ich nicht, für bestimmte Fälle nehmen wir dann 50 Euro oder für andere 100 oder wenn ihr ein neues Feature wollt, sind das 400 Euro. Das ist immer so eine Sache, ich muss letzten Endes als jemand, der dafür verantwortlich ist, beim Entwickler irgendwelche Voraussagen treffen darüber, wie mein Projekt läuft und dann hoffen, dass ich mich nicht komplett vertue. Gerade junge Entwickler sind allerdings natürlich stark in der Gefahr, sich sehr zu vertun. Da werden Projekte schnell mal auf 9 Monate festgesetzt, am Ende dauern sie 18. Wenn ich dann pro Monat zahle, wird auch das doppelt so teuer. Dann kommen vielleicht noch 2 Mitarbeiter dazu, ich brauche noch 2 Lizenzen, die waren vorher auch nicht eingepreist. Dann stellt sich heraus, dass die Engine leider doch nicht alles kann, was ich wollte. Ich brauche noch neue Features, die kosten dann extra oder eben auch nicht extra. Also ich muss tatsächlich einige Voraussagen treffen, und das ja oft als junger Entwickler wo ich eigentlich kaum die Kompetenz habe, diese Voraussagen zu treffen. Insofern sind alle diese Modelle mit einem gewissen Risiko behaftet. Würdest du, Kai, sagen, dass es Wege gibt, wie man dieses Risiko minimieren kann?
Naja, also natürlich kannst du Risiko immer minimieren, indem du Fachwissen dazu nimmst, also indem du Leute dazu nimmst, die Erfahrung mit den jeweiligen Engines haben.
Ich meine jetzt rein aus der juristischen Perspektive.
Nein, aus der juristischen Perspektive, boah, ja, klar kannst du individuelle Verträge schließen. Ja? Du kannst sagen, für das Projekt gibt es einen bestimmten Supportbetrag für eine bestimmte Dauer. Aber ganz ehrlich, da wird man sich auch auf Publisher-Seite der Engines kaum drauf einlassen. Denn auch für die ist es natürlich eine offene Kiste. Die wissen nicht, wie gut das Team ist, wie viel Support die brauchen. Insofern wird man da kaum Angebote bekommen wie, na gar kein Problem, ihr kriegt Support so viel ihr wollt für 1.000 Euro im Monat. Auch das wird es nicht geben, weil der Engine-Hersteller natürlich genauso wenig abschätzen kann, wie gut oder nicht gut oder erfahren oder nicht erfahren das Team ist, was die später brauchen in der Entwicklung. Insofern ist das ein Posten, den man mitkalkulieren muss, den man aber jetzt nicht auf Komma in Excel darstellen kann.
Ich will noch mal ganz kurz darauf zurückkommen und das klarifizieren, worüber ihr jetzt schon ein bisschen geredet habt. Denn für mich jetzt vielleicht als junger Spieleentwickler oder als Studio, das ein bisschen auf sein Geld gucken muss, gerade vielleicht als deutsches Studio, das jetzt nicht in einem AAA-Umfeld arbeitet, sieht natürlich erstmal, ich bezahle gar nichts für eine CryEngine sehr, sehr nett aus. Und dann komme ich vielleicht so ein bisschen in diese Gedankenstrukturgefahr, dass ich mir sage, naja, komm, den Support, vielleicht buchen wir den mal später dazu. Wir gucken erstmal umsonst, wie es läuft, weil Geld, was man gespart hat, hat man gespart. Für wie gefährlich, Wolfgang, hältst du das? Kann einem das so ein bisschen, du hast es vorher schon angedeutet, aber kann einem, und hast du vielleicht schon solche Fälle erlebt, wo einem sowas ein bisschen dann im Nachgang das Genick gebrochen hat?
Sagen wir es mal so, wenn ich eine Firma bin, die sagt, alles klar, wir sind bereit zu leiden und im Zweifelsfall arbeiten wir jetzt 3 Jahre an dem Spiel und oder wir haben noch im Hintergrund, wir haben ja noch unsere normale App-Entwicklung, mit der verdienen wir eigentlich genügend Geld und wir machen das Game so ein bisschen in der Freizeit, in 2 Stunden nach Feierabend und ob das in 3 Jahren rauskommt oder in 5, ist uns ziemlich egal, dann ist das okay. Dann kann ich solche Probleme mit eigenem Arbeitsaufwand covern. Und werde da in jedem Fall, wenn dann nur gering, tatsächlich nachfragen müssen. Weil die haben ja auch eine Programmdokumentation und so weiter. Und erfahrungsgemäß, im Internet kriegt man ja auch Tipps, da wird es dann YouTube-Videos geben, was weiß ich nicht. Man kriegt das Problem irgendwie gelöst. Die Frage ist letzten Endes immer nur, wie viel Zeit muss ich reinstecken? In dem Augenblick, wo ich tatsächlich in einem Publishing-Vertrag hänge und muss das Spiel für einen Betrag X fertig machen, weil ich sonst drauf zahle, wird das Ganze zum Risiko. Da würde ich dann möglicherweise eher hingehen und sagen, so, wir verwenden die und die Engine, schon bei den Verhandlungen mit dem Publisher. Da haben wir die und die Finanzrisiken. Wie sieht das aus? Kriegen wir einen Pool von so und so viel Geld, aus dem wir uns bedienen können, wenn wir es brauchen, mit dem Ziel, möglichst viel davon einzusparen, indem wir es selbst machen? Worauf ein vernünftiger Publisher sagen würde, ja, alles klar, bis zum bestimmten Rahmen können wir das durchaus machen und den würde ich auch großzügig ausstatten, weil normalerweise spare ich als Publisher dadurch Entwicklungszeit. Aber ich würde solche Sachen in jedem Fall, wenn ich mit einem Publisher arbeite, versuchen, zusammen mit dem zu lösen und da Risiken abzufedern, weil dazu ist ein Publisher letzten Endes auch da. Was ich nicht machen würde, ist eigenes Geld in so etwas hineinzustecken und dazu sagen, alles klar, wir müssen jetzt halt mit 10.000 Euro da rauskommen. Wenn das nicht klappt, dann stirbt das Spiel. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, relativ hoch, dass es stirbt.
Ja, ich denke, es kommt auch sehr stark darauf an, ob man tatsächlich im Quellcode der Engine arbeiten muss oder ob man quasi mit den Bordmitteln sein Spiel realisieren kann. Also wenn ich weiß, dass ich die Engine nur so brauche, wie sie da ist mit ihren Funktionen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich viel Support brauche, eher gering. Wohingegen, wenn ich tatsächlich weiß, ich muss an die Engine ran, ich muss individuelle Dinge entwickeln, ich muss also auch den Quellcode der Engine modifizieren, dann werde ich wahrscheinlich viel eher noch Support brauchen und auch viel mehr Support. Bei 2 Engines, nämlich bei der CryEngine und bei der Unreal, ist es so, dass man den Quellcode immer zur Verfügung hat. Das ist bei Unity nicht der Fall. Ja, bei den Standard-Lizenzmodellen von Unity habe ich keinen Quellcode.
Das ist jetzt aber auch etwas, das weiß ich natürlich normalerweise erst nach einer sehr sauberen Prototypphase. Und meine Erfahrung ist, dass eben gerade junge Teams in aller Regel genau daran scheitern, weil sie schon gar nicht genau wissen, wozu die Prototypphase da ist, die Erfahrung nicht haben, um sie wirklich gut bewerten zu können, ob es jetzt eine gute Phase war. Und die werden fast immer am Ende nochmal richtig an die Engine dran müssen. Wir nehmen uns alle vor, nee, wir arbeiten mit den Bordmitteln, die Engine ist so fett, die kann das alles. Und am Ende sind doch mehrere Features, die sie nicht so kann, die wir vorher nicht genau eruiert haben, weil einfach die Zeit dann auch fehlte oder die Erfahrung. Und dann wird es teuer und dafür sollte man Rücklagen haben.
Einfach nur ganz kurz zur Ergänzung, weil es gerade in vielen Interviews war vor der Gamescom, wo es thematisiert wurde, dass die CryEngine benutzt wurde, aber inzwischen kaum noch Ähnlichkeiten damit hat, weil man so viel anpassen wurde, war Chris Roberts, seinem Mammut-Projekt. Die sind auch auf der CryEngine gestartet und sind inzwischen durch ihre eigene Modifikation so weit weg davon, dass man wohl den Quellcode kaum noch wiedererkennt.
Das wollte ich jetzt so ein bisschen darauf hinleiten auf Star Citizen, weil auch damals einige Leute gesagt haben, warum benutzen die denn die CryEngine? Die CryEngine ist doch eigentlich keine Engine, die man mit der Sorte Spiel, die Chris Roberts da machen will, assoziieren würde. Und nachdem ich jetzt so ein bisschen Vorbereitungszeit investiert habe in die heutige Aufnahme, habe ich mir so ein bisschen gedacht, weil dann habe ich mir zum Beispiel das Lizenzmodell von Unreal angeguckt und dann kommen wir da vielleicht jetzt als nächstes. Das ist ja Royalty-basiert. Meinst du, es hat eine Rolle gespielt oder besteht die theoretische Möglichkeit, dass eine Rolle gespielt hat, dass Chris Roberts halt gesagt hat, die CryEngine, ich kriege den Quellcode für umsonst, da muss ich nichts rein investieren. Bei einer Unreal Engine zum Beispiel müsste ich am Ende von meinen Crowdfunding-Einnahmen so und so viel Prozent als Royalty bezahlen.
Da kommen wir so ein bisschen auch dazu, warum ich den Titel genommen habe, How Indie is Your Engine? Denn für eine große Produktion, also für eine Produktion von einem Titel, der gerade nicht Indie ist, sondern wo ich sage, das ist ein professionelles Studio mit großen Budgets dahinter, sind eigentlich zumindest die Lizenzmodelle, wie sie jetzt da sind, von Unreal und von Unity nicht geeignet. Das sind Lizenzmodelle, die für kleinere Studios, mittlere Studios geeignet sind. Das sind Lizenzmodelle für Indies, für eine große professionelle Produktion, und das sehen wir auch, wenn wir nachher mal ein bisschen in die Zahlen reingehen, sind diese Lizenzmodelle alle nicht geeignet. Das heißt, wenn ich als größere Produktion mich mit der Engine-Frage befasse, verhandle ich den Lizenzvertrag sowieso individuell nochmal. Also das heißt, da greife ich gar nicht auf diese Modelle normalerweise zurück, sondern schließe individuelle Verträge ab und habe da auch eigene Regelungen drin. Das ist zum Beispiel sogar bei Unity fast immer so, wenn ich an die Engine ran möchte, also den Quellcode brauche, um Sachen zu verändern, dafür gibt es gar keine Standardlizenz. Ja, da muss ich immer in die individuelle Verhandlung gehen.
Aber jetzt mal kurz so rum gefragt, also fangen wir vielleicht mal so rum an. Erzähl uns doch mal das Lizenzierungsmodell von der Unreal Engine und dann kommen wir gleich nochmal auf Star Citizen zurück, da habe ich nämlich noch eine Frage.
Ja. Also das Lizenzierungsmodell von der Unreal Engine ist ein klassisches Revenue-Share-Modell. Also das heißt auf Deutsch ein Modell, wo die Hersteller von Unreal, also Epic, am Umsatz beteiligt wird, den der Entwickler tätigt. Das Ganze ist deshalb ein bisschen spannender als normale Umsatzmodelle, weil sich die Umsatzbeteiligung, die Epic hier haben möchte, auf der Grundlage der sogenannten Gross Revenues, also der Bruttoerlöse, orientiert. Das ist ein grundsätzliches Thema in fast allen Entwicklungsverträgen. Wie berechne ich meine Umsatzbeteiligung als Entwickler oder als Lizenzgeber? Auf welcher Grundlage wird abgerechnet? Also wenn ich sage, ich bekomme 10%, ist das ja schön. Die Frage ist nur, 10% von was? Und da gibt es dann in allen Lizenzverträgen immer langwierige Diskussionen, auf welcher Grundlage berechne ich diese Umsatzbeteiligung, diese 10%. Gross Revenue heißt normalerweise, dass es der Betrag ist, den der Endverbraucher zahlt, und davon wird dann die Beteiligung gemessen. Das ist natürlich für einen Entwickler, aber selbst sogar für einen Publisher ein Betrag, der sehr, sehr schwierig zu rechnen ist, denn der Betrag, den der Endverbraucher zahlt, der ist ja weit weg von dem, was nachher bei mir ankommt, weil ich diverse Zwischenhändler habe, ich habe Payment, ich habe Plattformen, ich habe vielleicht Presswerk, ich habe Konsolenhersteller, alle möglichen Leute, die dazwischen noch verdienen, bevor Geld überhaupt bei mir ankommt, und deshalb ist es ein sehr unübersichtlicher Betrag, wenn ich anfange, Umsatzbeteiligungen auf dem sogenannten Gross Revenue zu berechnen. Üblich ist es, einen sogenannten Net Revenue zu definieren, also einen Nettoerlös, und da dann sage, das ist das, was bei mir ankommt, und dann darf ich möglicherweise noch Dinge abziehen, wie Marketing oder was auch immer.
Jetzt hast du gesagt, bei der Unreal Engine ist es aber erstmal in den Standardverträgen die Gross Revenue. Wie viel Prozent hätten die gerne?
Die hätten gerne 5% vom sogenannten Gross Revenue. Dabei muss man eins gleich mitsagen: Epic ist ein US-Unternehmen. Das heißt, die Ausgestaltung von Dingen wie Mehrwertsteuer ist denen erstmal fremd. Das heißt, wenn sie von einem sogenannten Gross Revenue oder einem Bruttoerlös rechnen, meinen die schon das, was der Endkunde bezahlt, nach Abzug der Mehrwertsteuer. Ja, in Amerika gibt es das gar nicht in der Form, deshalb haben die diese Bezeichnung so gewählt. Für uns Europäer zwirbeln sich schon wieder die Fußnägel, wenn ich brutto höre. Das würde ja heißen, ich muss auf die Umsatzsteuer auch noch extra Geld bezahlen. Das haben die aber irgendwann mal klargestellt, dass sie das nicht meinen, auch wenn sich das im Vertrag so lesen könnte. Ja, also das heißt, 5% von dem, was der Endverbraucher nach Abzug der Mehrwertsteuer bezahlt, das ist das, was Epic haben möchte.
Und jetzt sind wir nämlich bei der Star Citizen-Frage, beziehungsweise allgemein, ich nutze das gerade nur als Beispiel für ein erfolgreiches Crowdfunding-Projekt. Bei vielen, gerade bei den großen Crowdfunding-Projekten, sieht man, dass die eben nicht die Unreal Engine nutzen. Liegt das vielleicht daran, dass sie sonst auf ihre ganzen Crowdfunding-Einnahmen 5% zahlen müssten an Epic?
Nein, das ist tatsächlich nicht der Fall. Und zwar haben die eine Klausel in ihrem Lizenzvertrag, der da heißt, dass 5% auf das gezahlt wird, was sie vom Endverbraucher für das konkrete Produkt bekommen. Und das ist auch die gleiche Klausel, wonach sie nachher gesagt haben, Mehrwertsteuer wird nicht mitberechnet, denn das bezieht sich ja nicht auf das Produkt. Ja, die Mehrwertsteuer wird gezahlt, weil es an den Staat geht und nicht für das Produkt. Und wenn ich jetzt ins Crowdfunding gehe, und das haben eigentlich alle anderen Lizenzbedingungen auch drin, dann ist es so zu verstehen, dass ich zwar auf den Crowdfunding-Betrag zahlen muss, aber nur auf den, der für das Spiel bezahlt wird. Also wenn ich für Zusatzfunktionen, für T-Shirts, für Stofftiere, für Dates mit irgendwelchen Entwicklern mehr Geld bezahle, dann ist das nicht Teil dessen, was hier für die Umsatzbeteiligung gerechnet wird. Aber grundsätzlich, und das ist aber auch bei anderen Modellen so, wenn ich denn im Voraus Geld einnehme für das Spiel, also wenn ich Vorverkäufe habe, dann muss ich darauf schon Lizenzgebühren zahlen.
Und dasselbe gilt für Vorschüsse von Publishern und so weiter.
Genau.
Das hat sich auch nicht geändert. Also das war vor 2 Jahren so, das weiß ich. Das hat sich nicht geändert.
So ist es, ja. Nee, das hat sich nicht geändert. Die schreiben nur in ihren Lizenzbedingungen, dass wenn ich solche Vorschüsse quasi bekomme, dann darf ich die mit späteren Einnahmen verrechnen. Also wenn später dann tatsächlich Leute kaufen, dann darf ich solche Vorschüsse verrechnen, aber ich muss, wenn ich den Vorschuss, also einen sogenannten Advanced Against Royalties oder solche Vorverkäufe bekomme, muss ich gleich gegenüber Epic abrechnen und auch die Lizenzgebühr darauf bezahlen.
Wolfgang, wie ist das aus deiner Sicht als Entwickler, so ein Modell, bei dem ich nachher 5% auf mein Gross Revenue bezahlen muss? Hast du den Eindruck, angesichts dessen, dass auch immer mehr, gerade international, aus Deutschland habe ich den Eindruck gar nicht so extrem, aber international sehe ich viele Indie, viele kleine Produktionen, die mit sehr großem Aufwand in der Unreal Engine arbeiten. Ist da dein Eindruck auch, dass die das unterschätzen, was da am Ende noch auf sie zukommt?
Ich glaube, gerade bei kleinen Spielen ergibt das sogar eher Sinn, weil die haben eh nicht die großen Abverkäufe. Und soweit ich weiß, gibt es da auch noch so ein Threshold, dass erst bezahlt werden muss ab einem bestimmten Umsatz. Ist das richtig?
Ja, ab 3.000 Euro pro Quartal.
Ab 3.000 Euro. Das heißt, die ersten 3.000 Euro pro Quartal, die ich einnehme, die sind frei. Darauf zahle ich gar nichts. Und die meisten Indies sind da schon realistisch und wissen, dass sie im Quartal vielleicht 1.000 Spiele absetzen, die dann 10 Euro kosten oder 15 Euro kosten. Von denen sind 5% dann 50 Cent. Und dann rechnen die das hoch und sagen, ja, alles klar, da sind wir eigentlich ziemlich auf der sicheren Seite und zahlen nicht viel. Deshalb ist die Unreal Engine gerade bei Spielen, die erwartbar einen relativ kleinen Umsatz haben, so beliebt. Eher als dann die Modelle wie bei Unity, wo ich relativ hohe Fixkosten habe, die teilweise schon die erwarteten, also die dann schon in zweistelligen Prozentzahl von dem abdecken, was ich erwartbar umsetzen kann mit dem Spiel. Also das ist tatsächlich, die Unreal Engine ist tatsächlich eher ein Modell für kleine Firmen und für kleinere Spiele unter einer Voraussetzung, dass die um Gottes Willen nicht auch noch auf die Konsole gebracht werden. Weil da kommen dann noch zusätzliche Kosten obendrauf, die dann ganz schnell bedeuten, dass ich eigentlich zuzahlen muss. Das kann der Kai vielleicht auch noch mal kurz erklären.
Ja, also vielleicht einfach mal, um auch mal so ein bisschen Zahlen zu geben. Also wir haben mal Beispielsrechnungen gemacht, haben gesagt, okay, eine kleine Produktion nehmen wir mal, die auf Steam ihr Spiel verkaufen zu einem Preis von 10 Euro, ja, kleinerer Indie-Titel. Und haben wir mal durchgerechnet, wenn sie davon immerhin 10.000 Einheiten verkaufen, was kommt bei ihnen an? Dabei gehen wir davon aus, dass Steam seine üblichen 30% nimmt und dann kommt man dazu, dass beim Entwickler bei 10.000 verkauften Einheiten zum Endverkaufspreis von 10 Euro etwa 58.000 Euro ankommen. Insbesondere wenn ich 70.000, wenn ich die Mehrwertsteuer nicht berücksichtige. Ja, also kommen 70.000 Euro an und dann haben wir mal gerechnet, wie es denn aussieht, wenn ich ein Konsolenspiel publishen möchte, beziehungsweise entwickeln möchte. Und da sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Ja, also wir nehmen mal ein günstiges Indie-Konsolenspiel, was ich im Laden für 30 Euro verkaufe. Dann ziehe ich davon die Mehrwertsteuer ab, die jetzt nicht berücksichtigt würde bei Epic. Dann bin ich bei 25 Euro rund, die ich bekomme. Einzelhandel, ja, Konsole, Einzelhandel nimmt 34% so im Schnitt. Damit lande ich dann nur noch bei 16,70 Euro. Dann muss ich ja die Einheiten herstellen. Das heißt also, ich muss die DVDs pressen lassen. Das darf ich bei der Konsole nicht alleine machen. Das kann ich nur bei Sony, Nintendo und Microsoft direkt bestellen. Dafür nehmen die im Schnitt rund 8 bis 10 Euro pro einzelne Einheit. Ja, damit verdienen die nämlich ihr Geld, sodass wir dann nur noch bei 8,71 Euro sind, die beim Entwickler ankommen. Und wenn der Entwickler dann noch einen Publisher dazwischen hat, der, sagen wir mal, je nach Deal hier vielleicht 60% der Einnahmen bekommt, dann kommen von den 30 Euro, die der Endverbraucher gezahlt hat, noch genau 3,48 Euro beim Entwickler an.
Und jetzt kommen die Engine-Kosten. Und die Engine-Kosten kommen auf die 25, die du am Anfang erwähnt hast, wenn wir das Unreal-Modell haben.
Exakt, so ist es. Und dann wird es nämlich ganz spannend. Also wenn ich mir jetzt einfach mal die reine PC-Version angucke, wo wir gesagt haben, na gut, da habe ich dann 70.000 Euro, wenn ich es bei Steam verkauft habe. Ich muss aber auf die 100.000 die 5% bezahlen. Dann lande ich bei rund 4.800 Euro Lizenzgebühren für Epic. Und wenn ich jetzt mal hochrechne, wie viel Prozent das denn tatsächlich von meinem echten Einkommen sind, ja, wo ich noch nicht die Entwicklung von bezahlt habe, wo ich noch nicht das Marketing von bezahlt habe, dann sind das immerhin, selbst bei so einem kleinen Fall, 6,9% meines Einkommens. Ja, also nicht mehr 5, sondern plötzlich schon 7. Bei der PC-Variante. Und jetzt nehme ich mir mal die Konsolen-Variante, die ja viel ungünstiger ist in der Rechnung. Da haben wir auch angenommen, dass wir 100.000 Stück verkaufen und kommen da, wenn ich das alles hochrechne, immerhin dazu, dass 150.000 Euro an License Fee gezahlt wird. Und von dem, was ich bekomme, sind das nachher über 31%. Und das ist schon eine ganze Menge. Ja, also von allem, was der Entwickler bekommt, gehen 31% als Engine Fee drauf.
Jetzt muss ich nur noch mal zur Klarstellung fragen, weil bei der PC-Version haben wir gesagt, wir verkaufen 10.000 Einheiten. Bei der Konsolenfassung sagen wir verkaufen 100.000.
Ja, weil eine Konsolenfassung, die nur 10.000 verkauft, die ist sowieso tot. Ja, also da können wir gar kein Geld mitverdienen.
Okay, und jetzt rechnen wir es mal runter. Also wenn bei mir 3,60 Euro ankommen, ich habe 100.000 verkauft, kommen 360.000 Euro bei mir an. Ich bezahle dem Entwickler aber 5% auf die 25 Euro Verkaufspreis nach Abzug der Mehrwertsteuer.
Genau.
Das heißt, ich zahle 5% auf 2,5 Millionen.
So ist es.
Okay. Nur nochmal, um die Rechnung klarzustellen.
Mhm. Genau so ist es, ja. Und damit lande ich halt bei über 30% eigentlicher Lizenzgebühr. Und da merkt man, dass bei so einer Konsolenfassung ein solches Lizenzmodell natürlich für den Entwickler der Tod ist. Ja, also da verdiene ich keinen Cent mit.
Wolfgang, du hast gesagt, als du den Vortrag von Kai gehört hast, du hättest da mit offenem Mund davor gesessen. War das so einer der Punkte, wo du gesagt hast, wow?
Ja, das war so ein Ding, wo ich sagte, damit rechnest du nicht. Du denkst, 5% sind 5%. Und auf einmal sind 5%, und damals waren die Zahlen noch ein bisschen anders. Sogar da kam Da kamen wir auf 43%, beziehungsweise 36 nach Mehrwertsteuer. Und das ruiniert dich als Firma, wenn du damit nicht rechnest, wenn du das nicht vorher kalkulierst und sagst, alles klar, wir können das. Auf einmal hast du so eine Rechnung auf dem Tisch liegen, das ruiniert dich als Firma, da kannst du zusperren und dann das Erbe deiner Eltern drauf verwenden. Weil die treiben ihr Geld ein, das sind Riesenfirmen, die lassen sich da so schnell nicht wieder raus. Und das ist hart. Und deshalb muss man da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, sich das genau vorher durchrechnen lassen. Und im Zweifelsfalle tatsächlich da vorher einen Anwalt dran lassen und sagen, rechnen wir es mal rum, der kostet zwar auch Geld. Soweit ich weiß, arbeitet Kai nicht für umsonst. Aber es ist wesentlich billiger, als auf einmal eine Rechnung von 125.000 am Tisch des Hauses liegen zu haben, wo der Publisher sagt, das ist nicht unser Problem, du benutzt die Engine. Man sollte also in jedem Fall mit dem Publisher das vorher klären, dass das Publisher-Kosten sind und dass das mir nicht auf die Füße fällt als Entwickler. Dann habe ich es also wesentlich leichter. Und das sollte eigentlich auch sein.
Genau, das ist nämlich eine Frage der Vertragsgestaltung. Ja, also natürlich kann ich versuchen, die Kosten auf den Publisher abzuwälzen, muss das aber dann natürlich im Voraus im Kopf haben, dass das ein Thema ist. Also wenn ich wirklich dieses Standard-Lizenzmodell benutzen möchte, weil ich ein anderes Lizenzmodell nicht verhandeln will oder weil die Konditionen mir vielleicht zu teuer sind vorab, dann muss ich eben in diesem Bewusstsein auch in die Publisher-Verhandlung gehen.
Dazu ist noch zu sagen, ich muss eben an Sony oder Nintendo für die Datenträger, die ich da produziere, eben nicht nur die 8 oder 10 Euro oder wie viel, das ist also nicht wenig, für die Spiele bezahlen, die ich dann am Ende auch verkaufe, sondern für die ich produzieren lasse.
Ja, genau.
Das heißt, der Publisher, der 100.000 Einheiten produziert, muss in jedem Fall 800.000 Euro an Sony überweisen, selbst wenn der hinterher nur 500 Stück verkauft.
Das ist auch der Grund, warum wir mit 100.000 Units gerechnet haben und nicht mit 10.000. Ja?
Genau, das heißt, diese 30% oder knapp über 30%, die wir jetzt haben, das ist der Best Case. Das ist der Best Case. Es kann nämlich sein, dass mit den anderen Lizenzgebühren, ich muss ja ehrlicherweise sagen, die Lizenzgebühren, die muss ich alle in einen Topf packen und sagen, das ist jetzt der Anteil, den ich an Lizenzgebühren zahle. Das kann im Zweifelsfalle mehr sein, als ich insgesamt Einnahmen habe an dem Spiel, je nachdem, wie gut das Spiel verkauft. Und deshalb sollte sowas das Risiko immer sein beim Publisher, weil dessen Aufgabe ist, das Risiko zu übernehmen, dafür wird er bezahlt.
Kommen wir nochmal auf die letzte Engine ganz kurz, bevor wir die ein bisschen unterschlagen. Und das ist die Unity Engine in unseren Beispielen hier jetzt, die ja, zumindest auch das wieder einfach nur mein Eindruck, als jemand, der die Spiele einfach so nimmt, wie sie jetzt erstmal erscheinen, das scheint ja gerade so die Engine en vogue zu sein für Indie-Entwickler. Warum ist das so, Kai?
Weil sie von Anfang an halt viel einfacher zu planen ist, als ich das zum Beispiel mit der Unreal Engine habe. Bei der Unreal Engine hängt es sehr davon ab, wie ich nachher verkaufe, wie viel, was für einen guten Publishing-Deal ich bekomme. Es ist wahnsinnig schwer für mich, im Voraus zu kalkulieren. Unity hat ein viel einfacheres Lizenzmodell. Unity bietet mir zu einem Festpreis pro Monat, pro Arbeitsplatz eine Lizenz an. Das heißt, für Kleinunternehmen, also solche, die unter 200.000 Euro Umsatz pro Jahr fahren, zahle ich pro Nutzer der Engine 35 Euro im Monat. Ja, und wenn ich größeres Unternehmen bin, frage, ob ich dann noch Indie bin oder nicht, kann man köstlich diskutieren. Aber wenn ich über 200.000 Euro Umsatz pro Jahr habe, zahle ich 115 Euro pro Arbeitsplatz pro Monat. Das heißt, ich kann ganz hervorragend kalkulieren, wie hoch meine laufenden Kosten für die Engine sind. Und selbst wenn ich mich da ein bisschen vertue, was die Dauer der Entwicklung angeht oder wie viele Arbeitsplätze es sind, aufgrund der Höhe der Beträge schmeißt mich das nicht direkt aus dem Konzept.
Wolfgang, jetzt hat aber Kai vorhin ja auch gesagt, da ist auch der Support noch nicht drin und es wurde auch schon gesagt, der Quellcode sei da noch nicht zur Verfügung. Das müsse man noch individuell verhandeln. Jetzt sitze ich davor und denke mir, wenn ich keinen Support habe und wenn ich auch nicht Zugriff auf den Quellcode habe, warum soll ich 115 Euro jeden Monat für die Unity Engine bezahlen, wenn ich die CryEngine umsonst kriege? Warum benutzen trotzdem so viele die Unity Engine?
Das hat auch historische Gründe. Weder CryEngine noch Unreal Engine haben wirklich als offene Engines angefangen. Die haben konkret als Engines für die Firmen, nämlich für Crytek bzw. Epic angefangen und wurden erst später als Lizenz-Engines eigentlich gedacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Unity Engine hat nicht als Engine eines Entwicklers begonnen, sondern tatsächlich von vornherein gedacht als eine Engine, die von anderen Entwicklern benutzt wird. Die ist also von vornherein sehr offen gestaltet, das heißt, ich komme sehr gut rein, sie ist sehr gut dokumentiert, wenn ich meinen Entwicklern glauben kann. Sie ist relativ einfach, wirklich fast jeder kann mit der Unity Engine Spiele machen, selbst wenn man nicht programmieren kann. Sie sind da nicht performant, die sehen nicht gut aus, aber sie funktionieren als Spiele. Es gibt jede Menge vorgefertigte Unity-Skripte, die ich benutzen kann. Das heißt, das ganze Ding ist erstmal sehr komfortabel. Es gibt eine sehr, sehr große Unity-Community, in der ich viele Fragen schon beantwortet kriege, die nichts kostet, wo ich keinen Port brauche von Unity selbst. Es gibt extrem viele Videos auf YouTube, wo Sachen gezeigt werden, wie was funktioniert. Also das ist erstmal ein starker Einstieg. Was auch ein starker Einstieg ist, dass Unity eben sehr verbreitet auf Universitäten gelehrt wird, zumindest im deutschen Rahmen. Im europäischen Rahmen weiß das jetzt nicht, würde mich aber wundern, wenn es anders wäre.
Und dazu kommt, dass Unity auf so ziemlich jeder verfügbaren Plattform läuft. Also wenn man sich mal die Plattformliste anschaut, dann ist es enorm. Also im Vergleich da zu CryEngine habe ich für die Oculus, für Windows, für Linux, für Xbox und PS4. Unreal habe ich dann schon noch für Android, iOS, macOS und noch so ein paar seltsame Dinge, ja, wie SteamOS oder HTML5. Aber wenn man sich mal die Liste anschauen will, wo Unity draufläuft, da können wir jetzt ein paar Minuten mit verwenden. Ja, also die haben für so ziemlich jede denkbare Plattform, auf die man sein Spiel konvertieren möchte, die entsprechende Engine da. Und das macht natürlich auch die Konvertierung und die Entwicklung auf verschiedenen Plattformen sehr viel einfacher.
Also zusammengefasst, einfach zu bedienen mit einer großen Community, falls ich Probleme habe, für nahezu jede Plattform anwendbar und kalkulierbare Kosten, die mir nicht irgendwann über den Kopf wachsen können.
Genau. Also mir können die Kosten schon über den Kopf wachsen, wenn ich mein Projekt sehr falsch einschätze, wenn es viel größer ist und viel länger braucht. Aber dann habe ich sowieso immer ein Kostenproblem und die Unity-Kosten würden selbst dann so wenig ins Gewicht fallen, die löst man, wenn man den Rest gelöst bekommt, dann löst man die auch noch.
Kai, sind dir eigentlich, weil wir jetzt vorher auch im Zahlenspiel drin waren, in deiner beruflichen Laufbahn schon Fälle passiert, wo wirklich Leute sich mit der Engine übernommen haben oder dann vielleicht zu dir kamen und gesagt haben, meinst du, da kommen wir nochmal raus aus dem Vertrag, Kai?
Tatsächlich nicht. Also ich sag mal, die Fälle, wo wir Projekte betreut haben, wo größere Engines, also ich sag mal CryEngine oder Unreal drin vorkamen, das waren in unserer Beratung immer Individualverträge, ja, die also wirklich auch individuell ausverhandelt wurden. Und bei den kleineren, bei den Indies, haben wir eigentlich fast immer Unity gehabt. Ich habe, glaube ich, noch kein Indie-Projekt auf einer der anderen Engines gehabt bisher.
Also ich habe mal eins betreut und es gab dann auch Probleme damit und es war natürlich kein Budget da und da wurde dann relativ viel Zeit investiert, um eben diese Probleme zu lösen, anstatt einfach den Support da mit reinzunehmen, zu sagen, löst uns das mal eben. Also sie haben es gelöst am Ende, das Spiel ist auch veröffentlicht worden, die Firma hat auch einen Zweitvertrag bekommen. Aber wie gesagt, es kostet einen relativ viel Zeit, die man vielleicht lieber für andere Dinge aufwenden würde.
Jetzt hast du gesagt, individuell aushandeln. Jetzt will ich gar nicht, Kai, jetzt will ich gar nicht irgendwie nach irgendwas Spezifischem fragen, aber wie in etwa muss ich mir denn so einen individuell ausgehandelten Vertrag zwischen einem Publisher und zum Beispiel Epic bei einer Unreal vorstellen? Spielen da Royalties immer noch eine Rolle? Fließt da eine Summe? Ist das komplett flexibel und kommt auf den Einzelfall an? Weil gerade große AAA-Publisher benutzen ja recht häufig die Unreal Engine und ja, da kann ich mir auch vorstellen, die wollen keine 5% auf ihren Gross-Revenue zahlen.
Nee, das gibt's da tatsächlich nicht. Also insbesondere nicht auf irgendein Gross-Revenue. Ich meine, warum will Epic hier in der Masse ein Gross-Revenue Revenue haben, das ist ja verständlich, weil die sagen, wir wollen uns nicht bei jedem Entwickler damit beschäftigen, ob die Kosten, die sie da angeben und gerne abziehen möchten, denn echt sind oder nicht. Ja, die sagen sich, Gross Revenue kann ich sehen, da ist der Endverbrauchspreis, einfach zu berechnen, fertig. Wenn ich mit größeren Publishern arbeite, dann ist das natürlich was anderes. Die wissen, wie man Abrechnungen macht, die sind auch einfacher prüfbar, insbesondere wenn man mehrere Deals mit denen hat. Das heißt, wenn es Umsatzbeteiligungen gibt, dann sind das Nettoerlösbeteiligungen, die auf einer sehr individuell vereinbarten Basis passieren. Das heißt, da werden diverse Dinger vorher abgezogen, bevor Epic einen Anteil bekommt. Häufig sind es aber auch Pauschal-Deals. Also gerade wenn es größere Publisher sind, gibt es oft Company-Wide-Deals. Also da wird eine größere Summe einmalig gezahlt, damit eine bestimmte Anzahl an Projekten damit gemacht werden können. Oder es wird als Rahmenvertrag ausgehandelt. Pro Projekt wird Betrag X gezahlt und je nachdem, wie hoch das Budget für das Projekt ist, gibt es vielleicht nochmal eine Zusatzzahlung. Da sind die sehr frei. Also da gibt es jetzt nicht mit Methode X.
Ab welcher Projektgröße, Budgetgröße beantwortet Epic denn meine E-Mails in der Hinsicht? Also dass ich sage, ich hätte gern ein Special Deal mit euch. Ab wann? Welche Summe muss ich angeben?
Also, ich greife mal in die Mottenkiste. Noch vor 8 Jahren musstest du für die Unreal 3 Engine seinerzeit $1 Million auf den Tisch legen, um damit arbeiten zu dürfen. Wir sind also relativ weit gekommen seitdem. Ja. Diese Beträge, um die geht es natürlich inzwischen bei weitem nicht mehr. Ich sag mal, es wird sich dann lohnen, wenn du mehr als ein Projekt machst, wenn du ein Budget hast, was deutlich über 1 Million liegt, wenn du Verkaufserwartungen hast, die deutlich über 100.000 Einheiten sind, dann kommst du in einen Bereich, wo man auch mal individuell verhandeln kann.
Die Engines sind sozusagen Free-to-Play geworden. Mal gucken, wann die Lootboxen folgen.
Ja, das ist ganz absurd. Genau, wir haben tatsächlich seinerzeit Projekte gehabt, wo wir lange, lange, lange mit Epic Lizenzgebühren verhandelt haben. Und die waren immer über 1 Million. Das war ganz normal damals. Und heute gibt es die zum Download mit Open Source. Wahnsinn.
Kommen wir vielleicht mal ein bisschen noch auf ein zweites Thema noch zu sprechen. Weil du hast es ja vorher schon gesagt oder wir haben drüber geredet, dass häufig oder vielleicht der Fehler gemacht wird, bei diesen Engine-Kosten sie nicht auf den Publisher umzulegen und zu sagen, okay, Publisher, das sind deine Kosten, die bezahlst du bitte. Und wenn man das natürlich im Vertrag nicht vereinbart, dann sitzt der Publisher da und sagt, hey, das haben wir nicht vereinbart, deine Engine, du hast gekauft, du zahlst den Spaß. Gibt's denn, weil du hast ja auch noch einen anderen Vortrag, den ich gesehen habe, gehalten, der da lautet, oder lautete 10 Dinge, die in einem Publisher-Vertrag drinstehen müssen, wenn ihr ein Entwickler seid. Also machen wir vielleicht nicht alle 10 in der heutigen Folge. Wir wollen uns ja vielleicht auch noch was für eine Nachfolgefolge aufheben. Aber was gibt es denn da zum Beispiel? Was wären denn jetzt so die 3 Sachen neben dieser Engine-Geschichte, wo du sagen würdest, da fangen wir vielleicht mal mit der ersten an, das steht häufig drin und das ist aus Entwicklersicht total bescheuert.
Ja, also weil wir bei der Erlösberechnung sind, also was ganz oft passiert ist, da steht dann drin, der Entwickler bekommt 10% der Nettoerlöse, Punkt, fertig, weiter. Nirgendwo steht, was sind Nettoerlöse? Was sind Nettoerlöse? Keine Ahnung, heißt es Einkommen minus Mehrwertsteuer, heißt es Einkommen minus Mehrwertsteuer minus Steam-Gebühren oder minus Payment-Kosten oder minus Marketing, keine Ahnung. Ja, also einer der traditionellsten, schönsten Fehler ist, man schreibt einfach rein, der Entwickler bekommt 10% der Nettoerlöse und keiner weiß so genau, was das genau bedeutet. Oft gesehen, auch heute noch immer wieder, als wenn es ganz selbstverständlich wäre, was denn ein Nettoerlös ist. Keine Ahnung. Wir haben einen Fall gehabt, der ist bis zum Bundesgerichtshof gegangen, aber nicht in einem Spielebereich, sondern bei einer Abrechnung für einen Film, wo genau das gleiche Problem gegeben war. Da hieß es nur Nettoerlöse und da sagte der BGH dann, ach, ist mir doch egal, was branchenüblich ist, ob da normalerweise Dinge abgezogen werden. Für mich heißt Netto minus Mehrwertsteuer fertig. Das kann für die eine oder andere Seite gut sein. Ich würde immer empfehlen, definiert es und streitet euch nicht. Ja? Also das ist so ein Klassiker.
Ist das heute zitatfähig?
Was?
Ist das zitatfähig geworden? Kann ich das dann als Entwickler meinem Publisher schreiben inzwischen oder ist das riskant?
Ich würde immer sagen, lieber Publisher, komm, wir setzen uns jetzt hin, definieren die Nettoerlöse, fertig.
Wird es denn reingeschrieben, weil der Publisher am Ende sagen will, na nein, da geht ja noch, bis wir netto haben, haha, da geht ja noch dies ab, jenes ab, das ab, dieses ab, um den Entwickler klein zu halten? Oder wird das eher tatsächlich reingeschrieben, weil sich beide Seiten keine Gedanken drüber machen?
Sowohl als auch. Also wir haben beide Varianten. Die eine Variante ist der schusselige Vertrag, den wir schon immer verwenden und der schon immer gepasst hat und hat auch nie jemand gemeckert. Und die andere Variante ist, wenn wir es jetzt nicht definieren, dann soll der doch mal nachher kommen. Wenn der auf unsere Zahlung angewiesen ist, dann werden wir ihm schon erklären, wie viele Abzüge wir da machen. Und wenn er klagen will, soll er klagen. Mal gucken, wie lange da der Atem hält. Also auch das gibt's. Habe ich beides erlebt.
Wolfgang, hast du sowas auch schon erlebt, dass sich der Publisher bei dir oder vielleicht auch irgendein Auftraggeber, wo du Consultant warst oder so, um sowas drücken wollte mit solchen Methoden?
Persönlich noch nicht. Also ich habe es erlebt, dass Rechnungen von mir nicht bezahlt wurden. Ich unterstelle eigentlich in aller Regel da keine Boshaftigkeit, sondern einfach Zahlungsschwierigkeiten.
Ja, die kommen noch, die kommen alle noch. Die sind irgendwo in der Post. Ja, nein, Quatsch.
Ja. Aber ich kenne genügend Fälle, und zwar belegbare Fälle, wo ich es gesehen habe aus der Branche, die tatsächlich darauf hinausliefen, dass da Publisher, und wir reden interessanterweise erstaunlich häufig immer wieder von denselben Firmen, genau solche Tricks benutzt haben, um den Entwickler kurz zu halten und teilweise ganz konkret auch aus dem Geschäft zu nehmen, schon um dann später noch Royalties zu sparen, weil die dann ja auch nicht mehr eingefordert werden.
So ist es.
Wenn der Entwickler nicht mehr existiert, muss ich keine Royalties mehr. Oder eigentlich müsste ich die noch zahlen, weil es gibt ja meist ein Insolvenz-Ding, aber da ist ja auch nichts.
Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Ja.
Wo kein Kläger, da kein Richter, dann spare ich das auch noch. Und man muss da sehr aufpassen. Man sollte sehr genaue Verträge machen an der Stelle.
An der Stelle kommen wir vielleicht zu so einem zweiten Punkt, der mich auch noch interessieren würde, denn man hört immer, Wolfgang und ich haben es auch schon mal diskutiert, man hört immer so gerne solche Horrorgeschichten in Sachen Milestones. Also Milestones, vielleicht kurz zur Erklärung, sind häufig das, wo der Entwickler und der Publisher sich darauf geeinigt haben, es gibt diese und diese Milestones, die muss dann der Publisher abnehmen und dann steht dem Entwickler wieder eine neue Rate sozusagen zur Verfügung, eine neue Finanzspritze. Und man hört in der Branche immer wieder, dass es Publisher gäbe, die bei den Milestones sagen, nee, das entspricht nicht unseren Erwartungen, bitte nochmal neu, der Entwickler aber kein Geld mehr hat, der Publisher dann aber sagen kann, okay, wenn ihr kein Geld mehr habt, um das weiterzuentwickeln, dann müsst ihr euren Laden zumachen. Oder wir kaufen euren Laden, haben vielleicht auch noch die Rechte an eurer IP und das deswegen nutzen, um einfach bei dem Milestone generell zu sagen, nee, der passt uns nicht. Und ich nehme ja an, das ist eine vertragliche Frage, oder?
Das ist eine vertragliche Frage, weil da natürlich die Milestone-Definitionen ganz entscheidend sind. Und das ist jetzt tatsächlich dann eher mein Feld als Kais. Es gilt dann natürlich das Gleiche wie bei einem juristischen Vertrag. Es muss so eindeutig sein wie nur irgendetwas. Deshalb werden Milestones, oft steht in Milestones, ich habe da schon Sachen gelesen wie, ja, da und da kommt die AI rein. Da steht weder genau drin, was die AI können muss, was überhaupt AI ist im Umfeld dieses Spiels, was alles durch die AI gesteuert wird, wie gut sie sein muss, wie schwierig sie sein muss und so weiter. Nichts ist genau definiert AI. Das kann jeder Publisher der Welt sofort ablehnen. Egal wie ich den Milestone abliefere, kann jeder Publisher der Welt auf der Basis sagen, so, das wollen wir nicht. Das heißt, es muss genau definiert sein, was kann welches Element, und das muss sehr fein runterdefiniert sein. Es muss klar sein, was der Spieler sieht, was der Spieler erfährt, und es muss alles exakt an diesem Frontend definiert sein. Das heißt, ich werde nie, wenn ich noch alle Tassen im Schrank habe, als Entwickler einen Milestone akzeptieren, der nur im Backend stattfindet. Wo drin steht, das und das und das muss der Code können, weil was der Code kann, das sehe ich nur vorne am Spiel, und deshalb muss immer genau definiert sein, was sieht der Spieler, was erfährt der Spieler. Und wenn ich das genau definiere in einem Feature, und zwar wirklich bei jedem Knopfdruck, bei allem, dann kann kein Publisher der Welt mehr sagen, das haben wir so nicht gemeint. Wenn da steht, ich drücke auf OK und das passiert und das und das passiert, dann ist der Milestone erfüllt. Dann kann der Publisher höchst noch hingehen und sagen, so, jetzt haben wir es drin, das erfüllt aber jetzt nicht unsere Qualitätsmaßstäbe, bloß das ist normal bei einer Entwicklung. Und dann muss man sich zusammen hinsetzen und muss sagen, alles klar, wie machen wir das besser? Und diese Iteration baue ich schon mal abstrakt in die Milestones ein, von vornherein. Feature A, Iteration 1, Iteration 2, Iteration 3, Iteration 4. Wenn ich keine 4 brauche, fein. Wenn ich mehr brauche, werde ich genügend andere haben, die weniger Iterationen brauchten. Da werden also automatisch Zeiten frei. Das heißt, ich kann in dem Augenblick tatsächlich dann on the fly, der nächste Milestone wird definiert 2 Monate im Voraus. Ja, also der übernächste Milestone, der nächste ist dann schon definiert. Da wird genau gesagt, so, und dann wird nochmal bei der nächsten Milestone-Abnahme gehört zu den Milestone dazu, den nächsten Milestone festzuschreiben. Und selbst dann ist immer noch Spielraum zu verhandeln und zu sagen, hier, wir haben festgestellt das und das, dafür machen wir das und das. Und in dem Augenblick komme ich in einen vernünftigen, faktenbasierten Austausch mit meinem Publisher, kann das alles dokumentieren und dann wird jeder Richter, der das hinter sieht, wird sagen, ja, Moment, stopp, die haben das doch erfüllt. Und in dem Augenblick habe ich dieses Problem nicht.
Auf der vertraglichen Seite spielt es tatsächlich auch in der Vertragsgestaltung eine ziemlich große Rolle. Also das berührt Themen wie Pre-Production. Also wir schreiben in unseren Entwicklungsverträgen regelmäßig rein, dass erstmal der Pre-Production stattfindet, um überhaupt zu erheben, was denn das Spiel später können soll, um ein Game-Design-Dokument zu schaffen, um also diese Sollbeschaffenheit zu definieren, um die es bei der Abnahme ja am Ende geht, damit ich eben klare Kriterien habe. Also das heißt, bei der Vertragsgestaltung Schritt 1, eine Pre-Production einführen, um überhaupt eine Leistungsdefinition zu bekommen. Punkt 2, ein sinnvolles Change-Management im Vertrag vorsehen, damit ich eben auch das abfangen kann, was sich im Laufe der Produktion ändert. Ja? Also wie reagiere ich in einer laufenden Produktion darauf, dass jemand Änderungen haben will, dass jemand neue Features haben will, dass jemand welche raushaben will? Was hat das für Auswirkungen auf Budget und Milestone-Plan? Auch das regeln wir in den Verträgen. Und am Ende natürlich muss es ganz klar sein, dass sich eine Abnahme nicht an Qualitätsvorstellungen des Publishers orientieren darf, sondern nur an dem, was die Parteien im Hinblick auf die Qualität des Produktes gemeinsam definiert haben. Ja, und deshalb ist es eben gerade wichtig, was Wolfgang auch gesagt hat, diese Definitionen vorzunehmen und regelmäßig zu updaten. Ja, das ist das, was man dann im Rahmen des Change Managements macht. Insofern kann man da auch vertraglich deutlich daneben greifen. Also ich habe gerade kürzlich wieder einen Vertrag gehabt, wo es heißt, der Publisher nimmt die Meilensteine ab, wenn sie seinen Anforderungen entsprechen, was auch immer das bedeuten mag.
In dem Augenblick wird man zum Sklaven, ganz buchstäblich. Ein Hinweis noch auf diese Milestones. Jeder Milestone ist zum Scheitern verurteilt an der Stelle, der nicht eindeutig mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Jedes einzelne Feature auf der Liste. Die Frage, also da wird dann gesagt, wenn ich in dem und dem Menü, wenn ich auf den Cancel-Button drücke, dann schließt sich das Menü, ohne dass Änderungen an den Einstellungen des Spiels vorgenommen werden. So. Das kann ich mit Ja oder Nein beantworten, ob die Funktionalität gegeben ist. Wenn da drin steht, der Dogfight zwischen zwei Vessels soll Spaß machen, das kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil da gebe ich dem Publisher den Hebel in die Hand zu sagen, der macht uns keinen Spaß.
Es soll eine harmonische Musik verwendet werden. Wow.
Ja, genau. Das schließt die Zwölftonmusik aus. Die ist per Definition disharmonisch. Alles andere ist eine harmonische Musik. Da kann ich als Entwickler natürlich immer sagen, Moment, wir haben Harmonien verwendet.
Hast du, Kai, aber tatsächlich schon mal erlebt, dass solche Milestones, weil normalerweise würde man ja sagen, hey, der Publisher und der Entwickler, die haben ja beide ein Interesse daran, dass am Ende ein gutes Spiel rauskommt, weil die wollen beide damit Geld verdienen. Aber hast du schon mal erlebt, dass ein Publisher tatsächlich gesagt hat oder diese Milestones genutzt hat, um zu sagen, wenn wir den jetzt einfach ablehnen, weil das können wir vertraglich, dann geht es uns ja viel besser, weil dann können wir den Entwickler entweder unten halten oder kurzerhand übernehmen, uns die IP einverleiben. Gibt es solche Fälle oder sind das Urban Legends?
Also wenn die Verträge gut verhandelt sind, dann ist das relativ schwer. Zumindest rechtlich. Tatsächlich, wirtschaftlich sehen Dinge manchmal natürlich anders aus. Es mag ja sein, dass ich einen rechtlichen Anspruch darauf habe, dass der Milestone abgenommen wird. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn das Geld nicht bezahlt wird, der Entwickler seine Löhne und Gehälter nicht zahlen kann und in die Inso geht, was einem dann die von dir gerade gesagte Chance gibt, das Projekt rauszukaufen. Das ist keine Urban Legend. Das sind Dinge, die wir schon gesehen haben. Das sind sehr unschöne Dinge. Es sind aber auch nicht der Standardfall. Ja, also es wird ja immer gesagt, boah, die alle sind so böse. Das ist auf gar keinen Fall der Standardfall. Das ist etwas, was eher selten vorkommt. Normalerweise arbeiten beide Parteien schon daran, ein gemeinsames, sinnvolles Produkt zu bekommen. Aber ich habe es auch schon erlebt, solche Fälle, auf beiden Seiten.
In den meisten Fällen kann man sich auch schlau machen über den Publisher als Entwickler und die History sehen, die er hat. Und wenn dann ein Publisher ist, der seit 15 Jahren unterwegs ist und jede Menge zufriedene Entwickler, die mit ihm zusammengearbeitet haben und wenige sind insolvent gegangen in den Projekten oder gar keine. In dem Augenblick bin ich auf der sicheren Seite. Es gibt aber auch welche, die arbeiten nie zwei Projekte mit einem und demselben zusammen. Es gibt welche, wo die Leute reihenweise anschließend in die Insolvenz gegangen sind oder unter anderem Namen weitermachen mussten. Und da ist dann arge Vorsicht geboten, beziehungsweise das sind vielleicht Anrufe, die sollte man gar nicht erst annehmen.
Weil du gerade weil du gerade Insolvenzen angesprochen hast, Kai, da hätte ich auch noch eine Frage, wo mich dann so die rechtliche Position interessiert. Denn der Wolfgang hat mir mal gesagt, er sei mal in einer Situation gewesen, so hat er mir anekdotisch erzählt, dass er, obwohl es nicht seine Firma war, die Insolvenz für die Firma beantragt habe. Und da habe ich so ein bisschen davor gestanden, habe gedacht, wie, der Mitarbeiter kann die Insolvenz beantragen? Und Wolfgang sagte, ja, das geht. Das muss man in manchen Fällen auch, damit man einen Anspruch zum Beispiel auf nicht gezahlte Gehälter hat. Und jetzt will ich gar nicht auf irgendeinen Einzelfall oder so eingehen. Ich meine, man könnte ja über so ein Unternehmen reden, dessen erste Namensbestandteil klingt wie das englische Wort für weinen und der zweite wie eine Abkürzung für Technik. Aber egal, ist es denn tatsächlich so, wenn ein Unternehmen zum Beispiel Löhne nicht bezahlen kann, der Mitarbeiter einen Insolvenzantrag stellen kann?
Selten, dass ich so antworte, aber ja. Das geht ohne weiteres, ja. Also die kurze Antwort ist ja. Die lange Antwort ist, das macht zumindest dann Sinn aus Arbeitnehmersicht, einen solchen Insolvenzantrag zu stellen, wenn ich länger als 3 Monate kein Geld bekommen habe. Warum sind diese 3 Monate wichtig? Im Insolvenzfall zahlt die Bundesagentur für Arbeit dem Arbeitnehmer 3 Monate lang sein Gehalt. Also das heißt, wenn die Firma insolvent geht und seit 3 Monaten nicht gezahlt hat, bekommt man als Arbeitnehmer diese offenen Gehälter von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt. Wenn bei Insolvenzbeginn mehr Gehälter offen sind, dann bleibe ich als Arbeitnehmer gegebenenfalls auf diesen fehlenden Gehältern sitzen. Deshalb ist es als Arbeitnehmer auf jeden Fall sehr angebracht, darüber nachzudenken, einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn ein Unternehmen 3 Monate lang keine Gehälter gezahlt hat. Warum machen das viele nicht? Viele haben Angst um ihren Job, hoffen, dass es doch weitergeht irgendwie. Andere haben Angst davor, was passiert denn, wenn die gar nicht insolvent sind? Muss ich dann Schadensersatz zahlen? Klammer auf, ja, das ist ohne weiteres denkbar, aber unwahrscheinlich, wenn ein Unternehmen 3 Monate lang keine Gehälter gezahlt hat, dass sie dann tatsächlich liquide sind, halte ich für eher ausgeschlossen. Aber vom Prinzip her kann tatsächlich jeder Gläubiger eines Unternehmens einen Insolvenzantrag stellen, wenn er darlegen kann, dass seine Forderungen nicht bedient worden sind. Stellt sich später raus, dass das gar nicht insolvent ist und man hat nur über die Forderung gestritten, dann kann man aber auch sich schadensersatzpflichtig machen mit so einem Antrag. Also es ist kein Schwert, was ich jetzt regelmäßig ziehen würde.
Also ich muss zu dem Fall damals sagen, es war eben nicht strittig letzten Endes. Also es war nicht so, dass die gesagt hätten, du hast nicht gearbeitet oder wie auch immer, du kriegst dein Geld nicht. Die gesamte Firma bekam keine Gehälter mehr. Es war so, dass die beiden Geschäftsführer am Ende sogar dankbar waren, dass ich das gemacht habe, weil die sich ansonsten der Insolvenzverschleppung schuldig gemacht hätten. Es gab eine Erpressungssituation an der Stelle gegenüber den beiden von der Mutter. Namen werde ich jetzt hier nicht nennen. Leute aus der Branche wissen eh, von was ich rede. Es war eine extrem unschöne Situation. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Es ist auch kostenpflichtig, die Insolvenz anzumelden. Das hat mich 150 D-Mark gekostet. Nee, es war schon Euro, 150 Euro. Auf den bin ich sitzen geblieben. Auf der anderen Seite 3 Monatsgehälter. Das war deutlich mehr Geld. Insofern war das dann nicht so schlimm für mich. Interessant war, dass eben, wenn man das nach 3 Monaten endet das, und damals war es, glaube ich, zumindest habe ich die Rechtsbelehrung so verstanden, ich bin aber auch Laie, dass wenn ich es deutlich später gemacht hätte, hätte ich gar keinen Anspruch mehr gehabt auf das Geld. Das war 2005. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das nicht nur missverstanden habe. Also irgendwann sollte man vielleicht tatsächlich sich das überlegen.
Gut, und die vielleicht zum Abschluss die Frage, die auch häufiger mal in dieser Industrie diskutiert wird und von der ich auch keine Ahnung hatte, bis mir jemand was gesagt hat. Ich habe nämlich vor nicht allzu langer Zeit auch mit einem Hersteller gequatscht oder mit einem Firmeninhaber, der sehr, sehr anti-Crunch ist. Also diese berühmten Crunch-Times, über die wir in der Branche reden und wo Wolfgang und ich auch mal vorhaben.
Ich glaube, den kenne ich.
eine eigene Folge dazu machen. Ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, wenn es jetzt so aus dritter Hand ist und derjenige nicht anwesend ist. Aber der sehr vehement gesagt hat, er versteht nicht, warum sich so viele Angestellte gerade in der Spieleindustrie in diese Crunch-Situationen bringen, unter diesen Druck setzen lassen, zu sagen, hier, ihr müsst jetzt aber 60, 70 Stunden arbeiten. Nicht nur davon, dass es in Deutschland illegal ist, sondern es gäbe auch, wenn ein Arbeitgeber ganz im Allgemeinen, in der Spieleindustrie kommt es halt häufig vor, aber wenn der Arbeitgeber einen so unter Druck setzt, dass man ständig Überstunden machen muss, viele Überstunden machen muss, dann kann man das bei einer geeigneten Stelle anonym anzeigen und dann kommt jemand und guckt sich diese Firma an. Und auch das war mir völlig neu, dass das geht und dass man das anonym machen kann. Kai, erzähl uns doch da mal vielleicht auch noch ein oder zwei Takte, weil ich glaube, das könnte auch den ein oder anderen Hörer, der nicht in der Spieleindustrie arbeitet, interessieren.
Genau. Also mit genau dem Geschäftsführer, mit dem du gesprochen hast, habe ich auch schon einen Talk dazu gemacht. Insofern kann ich das genau bestätigen, was er sagt. Also es ist so, ich habe in Deutschland das Arbeitszeitgesetz. Darin ist geregelt, wie lange darf ein Arbeitnehmer pro Woche arbeiten. Und das sind eben maximal 40 Stunden. Und wenn ich ausnahmsweise mal mehr Arbeit habe, dann ist das in ganz engem Rahmen erlaubt, muss aber dann Ausgleich schaffen, sprich ein regelmäßiges Mehrarbeiten als diese Stundenzahl ist nicht nur verboten, sondern kann sogar strafbar sein. Über diese Einhaltung wachen Landesbehörden. Ja, also in Berlin zum Beispiel das Landesamt für Arbeitssicherheit. Und wenn dort Beschwerden eingehen, dass solche Arbeitszeiten nicht eingehalten werden, sondern dass diese dauerhaft oder systematisch überzogen werden, dann wird da eine Razzia durchgeführt. Du wirst sogar lachen, im Filmbereich ist es inzwischen fast gang und gäbe, dass bei jedem Filmdreh einmal das Amt vorbeischaut und die Arbeitszeitkonten überprüft und guckt, wer wie lange am Set ist. Weil es da so häufig in der Vergangenheit zu Arbeitszeitverstößen gekommen ist, dass heute in Berlin fast jeder Filmdreh standardmäßig vom Amt geprüft wird. Und das Ganze ist auch bei uns in der Industrie so. Also wenn ich mich als Arbeitnehmer da beschwere, dann werden die das prüfen. Und dauerhafte Verstöße werden mit ganz empfindlichen Bußgeldern belegt. Also wir hatten einen Fall, da betraf es eine Filmproduktion. Da haben Kinder zu lange am Set gearbeitet. Da sind sechsstellige mittlere Beträge als Bußgeld aufgerufen worden.
Jetzt fragt man sich so ein bisschen, also wie gesagt, vielleicht geht es nur mir so, aber ich habe dann mit Freunden, Bekannten gesprochen, die haben auch alle gesagt, was sowas gibt, sowas kann man machen und das kann man auch wirklich anonym tun. Das heißt, wenn uns jetzt vielleicht ein Entwickler zuhört, der in so einer extremen Crunch-Situation oder so ist, das heißt, der kann zu dieser entsprechenden Behörde gehen und die behandeln das auch anonym, weil ich meine, viele Leute arbeiten Überstunden und einige tun das auch in einem Maße, wo ich jetzt sagen würde, da fängt Ausbeutung an, aber die haben natürlich alle Angst um ihren Job, die haben alle Angst, wenn ich mich jetzt beschwere, schmeißt mich mein Chef raus. Und wenn natürlich eine Anonymität gegeben ist automatisch, hast du eine andere Situation.
Ja, also doch, das ist möglich. Wobei ich ehrlich gesagt auch jedem, der in so einer Situation ist, sagen muss, Leute, wenn ihr Angst habt, euren Job zu verlieren, aber dazu gezwungen werdet, so massiv Überstunden zu machen, dann habt ihr den falschen Job. Dann kündigt bitte von selber. Geht da weg. Das ist kein ernstzunehmender, dauerhafter Unternehmer, der auf diese Art und Weise mit seinen Arbeitnehmern umgeht. Das ist verboten, das ist bei einer Systematik sogar strafbar. Wer immer glaubt, dass das ein wertvoller Job wäre, in dem er da ist, wenn er solchen Arbeitsbedingungen unterliegt, der irrt. Das ist ein Job, der euch krank macht, das ist ein Job, der euch ausbeutet, der nicht angemessen bezahlt wird. Und jeder, der da Sorge hat, dem kann ich nur sagen, geht so schnell wie möglich.
Aber es gibt ja auch die Fälle, wo du halt einfach jemanden hast, der sagt, ich kann es mir gerade nicht leisten. Ich habe geheiratet, wir haben zwei kleine Kinder, wir haben ein Haus gebaut. Ich mache mir Sorgen, ob ich in Zukunft nochmal so viel verdienen kann oder ob ich überhaupt einen Anschlussjob finde. Ich habe eine Hypothek zu bezahlen, die Kinder wollen in die Kita und so weiter und so fort. Für den gibt es aber durchaus die Möglichkeit, anonym eine solche Beschwerde bei einer entsprechenden Behörde zu leisten.
Ja, aber glaubst du dann, es wird besser dadurch? Also nehmen wir mal das Beispiel, du beschwerst dich in einer solchen Situation beim Landesamt, die kommen, stellen die Verstöße fest und verhängen ein Bußgeld. Dann hat der Unternehmer, der offenbar in der Vergangenheit schon schlecht geplant hat, denn wenn er ordentlich geplant hätte, hätte er ja nicht crunchen müssen, jetzt plötzlich noch weniger Geld in der Kasse. Das bedeutet, er ist gezwungen, mit dem Personal und mit den Mitteln, was er hat, noch effektiver umzugehen, weil er ja nur noch weniger Rücklagen hat. Das heißt, was wird passieren? Die Arbeitssituation wird am Ende nur noch schlechter. Ja, das heißt, jemand, der so mit seinen Mitarbeitern umgeht, tut das ja normalerweise, und jetzt versuche ich mal nett zu sein, nicht, weil er ein unangenehmer Menschenfeind ist, sondern er tut es, weil er es nicht besser kann, weil er offenbar nicht in der Lage ist, ordnungsgemäß zu planen, weil er nicht in der Lage ist, sein Team vernünftig auszustatten. Und meistens ist meine Erfahrung, dass diese Qualifikationen nicht besser werden dadurch, dass man ein Bußgeld vom Amt bekommt.
Das ist das, was ich sagen wollte. Das Ganze ist auch ein Teufelskreis. Man sollte also in jedem Fall zusehen, dass man sich wegbewirbt und dann vielleicht, wenn man weg ist, diese anonyme Anzeige stellen. Schon um auch seinen Kollegen, die man da ja mal hatte, vielleicht einen Gefallen zu tun, weil keiner von denen wird die Kraft aufwenden, normalerweise das zu tun. Es gibt Menschen in der Branche, die auf dieser Basis ihr Geschäft betreiben und das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und es ist wichtig für die deutsche Branche, dass diesen Leuten nach und nach die Basis entzogen wird. Dazu gehört, dass die Leute eben dann auch sagen, alles klar, nicht mit mir. Das hält man vielleicht ein oder zwei Jahre durch in seinem Leben, wenn man jung ist. Dann ist man ausgebrannt, muss woanders hin. Wer nachhaltig arbeiten will, an Spielen arbeiten möchte, wer vielleicht in der Games-Branche alt werden will, vielleicht sogar so steinalt wie ich, der muss da raus. Ich selbst steckte auch mal in so einer Situation. Ich bin dann da raus und hatte auch zuerst Angst, dass ich nichts Neues finde. Das hat sich als ziemlich albern herausgestellt. Die Jobsituation in der Spielebranche ist nicht wirklich schlecht. Und die allermeisten Menschen, die in diesen Situationen stecken, kriegen sehr schnell neue Jobs. Und gerade die sowieso in Zweigen arbeiten, wo es sehr schwer ist, gute Leute zu kriegen, die sollten dann vielleicht auch ein bisschen vorausgehen und sagen, alles klar, wir sorgen jetzt dafür, dass diesen Firmen das Wasser abgegraben wird. Weil das ist letzten Endes Ausbeutung als Businessmodell. Ob das jetzt wie der Kai mutmaßt bei Menschen ist, die einfach nicht rechnen können oder nicht planen können und auch alle Angebote, sich da beraten zu lassen, sich da helfen zu lassen, ablehnen. Oder ob es tatsächlich jemand ist, der sagt, mir doch egal, wenn die Leute 90 Stunden arbeiten, dann kriege ich 50 Stunden umsonst. Das ist dann eigentlich fast schon nebensächlich.
Alles klar, dann würde ich sagen, wir haben's für heute. Vielen lieben Dank, Kai, für deine Teilnahme an diesem Podcast. Ich fand's super interessant und ich glaube, wir werden in absehbarer Zeit vielleicht nochmal eine Folge machen können, denn ich glaube, da gibt's noch einige andere spannende Themen aus dieser ganzen rechtlichen Sache.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, also nochmal vielen, vielen Dank, war super. Wolfgang, auch an dich, wie immer. Vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist.
Ja, das bin ich doch gerne, das weißt du doch.
Ja, ach, am Ende sind wir wieder kuschelig.
Ich wollte eben übrigens, als der Kai seinen Sermon fertig hat, ich wollte Amen sagen, war mir kurz unsicher, ob in diesem Games-Podcast nicht die Trennung von Podcast und Kirche gilt. Ja, aber nee, was der Kai gesagt hat, ist natürlich alles. Man darf Amen sagen, also Amen, Kai.
Ja, und das von dir, altem Atheisten-Heidenkind. Meine Damen und Herren.
Katholisch erzogen. Katholische Volksschule Langenfels, 1967. Genau.
Ist aber nicht viel hängen geblieben.
Doch, sehr viel.
Die Nonnen drehen sich heute noch im Grab um. Ja.
Meine Damen und Herren, auch Ihnen vielen, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie immer vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Und wir hören uns im nächsten Monat wieder, auch da mit einem hochkarätigen Gast, wenn alles klappt, bei Walkthrough. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.